Heute sprechen wir mit Patrick Schwag, dem Geschäftsführer der SolarGround GmbH. Er ist neuer Mieter bei uns im Grundwerk und er erzählt uns von seinen Visionen, seiner Strategie, auch darüber, was schwierig ist beim Gründen, nämlich für ihn manchmal das Delegieren, zumindest am Anfang, als er gestartet ist. Aber vor allen Dingen erfahren wir, wie er seine Karriere vom Profi-Volleyballspieler bis hin zum Seriengründer entwickelt hat. Und wenn ihr 4 Tipps von ihm haben wollt zum Thema Gründen, dann bleibt bis zum Schluss dran. Hallo Patrick, schön, dass du da bist.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
Herzlich willkommen bei Startup Kompass. Gründest du noch oder jonglierst du schon mit Herausforderungen? Hier bekommst du alle wichtigen Infos, hilfreiche Tipps und inspirierende Geschichten rund ums Gründen. Silke nimmt dich mit in den Alltag des Gründwerks, dem Gründerzentrum in Dachau, und spricht mit faszinierenden Persönlichkeiten aus der Startup-Szene.
Patrick, dein erster Job, was war das und was hast du da gelernt?
Ich hatte das große Glück, meine Leidenschaft auch zu meinem ersten Job machen zu können. Ich habe von Kindesbeinen an Volleyball gespielt und habe das dann ja relativ erfolgreich betrieben und habe mit 16 meinen ersten Zweitliga-Vertrag damals unterschrieben. Das war hier in der Region beim SV Lohhof. Ich bin eigentlich Dachauer aus der Dachauer Jugendschmiede vom ASV und meinen ersten Bundesliga-Vertrag in der ersten Liga dann beim ASV Dachau mit 17. Das waren quasi meine ersten Jobs, für die ich bezahlt wurde. Und ja, was habe ich gelernt? Ich habe auf alle Fälle gelernt, was man in einem Team erreichen kann. Dass es immer viele starke Charaktere braucht, ambitionierte Ziele zu verfolgen und die auch zu erreichen. Und dass es halt richtig cool wird, wenn sich viele, viele starke Persönlichkeiten einem gemeinsamen Ziel unterordnen. Und natürlich auch von klein auf, was es bedeutet, mich selbst zu organisieren, mich selbst zu strukturieren. Natürlich habe ich feste Trainingszeiten gehabt, also Pflichttermine, wenn man so will. Aber um es dann wirklich in die erste Liga zu schaffen und, ich sag mal, da Profikarriere einschlagen zu können, musst du auch außenrum, also du musst Drive und Eigeninitiative zeigen. Und das hat mir jetzt in meinem späteren Gründer- und Berufsleben natürlich geholfen.
Ja, wahrscheinlich auch extrem viel Disziplin, ne?
Definitiv. Wenn andere Partys gefeiert haben oder wenn irgendwo im Sommer am See gegrillt wurde, dann bin ich in den Kraftraum gegangen oder war im Zweifel irgendwo mit der Nationalmannschaft auf Lehrgängen. Also es war viel Entbehrung. Ja. Es hat mir ganz viel gegeben, aber halt auch ein Stück weit dann gewisse typische Freizeiterfahrungen und unsere Jugenderfahrungen auch genommen. Ja. Es gab immer für alles eine Zeit. Also ich wusste, wann habe ich das nächste Turnier, wann habe ich ein wichtiges Spiel, wann muss der Fokus voll und ganz auf dem Sport liegen. Und dann wusste ich eben auch, wann kann man mal locker lassen und wann hat man eben mal Off-Season gehabt und eigentlich so ein ganz normales Jugendleben verbringen können.
Okay, du bist dann ja auch relativ viel noch international unterwegs gewesen.
Ja, ich habe es mit dem Studium verknüpft. Mhm. Ich war hier in Dachau auf dem Ignaz-Taschner-Gymnasium, habe hier Abi gemacht, beim ASV meine ersten Bundesliga-Erfahrungen sammeln dürfen. Bin dann nach Unterhaching, also in den Münchner Süden. Hab dann von Haching einmal nach Griechenland wechseln können, habe auf Kreta in der ersten griechischen Liga gespielt, wieder zurück nach Haching. Also immer wenn ich hier war, habe ich studiert und meine Urlaubssemester oder Zeiten, die ich irgendwie mit der Uni organisieren konnte, dann im Ausland verbracht, war dann mal ein Jahr in Frankreich in Lille und in Richtung Karriereende habe ich eine Saison auch in Katar in Doha spielen dürfen.
Wie ist das dann immer, wenn man sich wieder auf so ein komplett neues Team einlassen muss? Als Teamsport und dann auch für so eine relativ kurze Zeit? Das ist ja wahrscheinlich eine ganz schöne Herausforderung, oder?
Ja, in erster Linie total spannend. Also ist ja dann irgendwie auf internationalem Niveau hast du oder auch auf Erstliganiveau hast du die meisten Namen schon mal gehört. Oder gegen manche hast du ja auch sogar schon mal irgendwo anderweitig auf dem Feld gestanden. Und es ist aber natürlich immer etwas Neues, neues Land, neues Team. Es ist zwar ein und derselbe Sport und trotzdem funktionieren in jedem Team gewisse Ordnungen und Hierarchien anders. Ich habe mich immer sehr gut einfinden können. Ich habe auch immer versucht, direkt die Sprache zu lernen aus dem Land, in dem ich war. Das hilft einem natürlich dann in Sachen Organisation, Fans, Management des Teams. Und da wir ja alle dann immer Volleyball gespielt haben, war es am Ende gar nicht so schwer, wie man sich das vorstellt. Also du kommst hin, du hast eine vorgefertigte Struktur, es wird dir auch viel abgenommen als Spieler und du weißt natürlich, wofür du da bist.
Dann hast du ja gesagt schon, du hast dann studiert und hast dann deine Volleyballkarriere irgendwann aufgegeben. Wie war denn dann der Schritt aus dem Profisport plötzlich irgendwie ins Businessleben?
Ich habe die Transition zum Glück relativ gut hinbekommen, würde ich sagen. Ich wollte nie übrig bleiben. So. Ich hatte Ende der 2010er Jahre, also 2009, meine Karriere beendet. Da haben dann meine Knie angefangen zu schmerzen, da ich mit 1,93 ein ziemlich kleiner Spieler war, musste ich immer hochspringen. Zwar spektakulär zum Anschauen, aber auch sehr belastend für den Körper. Bedeutet, mit 28 habe ich dann gemerkt, oh, jetzt fangen die Knie langsam an. Leistung wird jetzt tendenziell nicht mehr und besser. Dann habe ich mich eigentlich da schon mit dem Leben danach beschäftigt und für eine Profisportkarriere relativ früh aufgehört mit 28. Mhm. Aber eben genau, um nicht jetzt noch mich irgendwie die nächsten 5 Jahre durchzuschleppen, sondern das habe ich eigentlich immer so gemacht. Ich wollte immer meine Ziele erreichen in allem, was ich tue. Und wenn ich aber aus irgendeinem Grund gemerkt habe, dass es an einem gewissen Punkt nicht weitergeht, dann habe ich auch die Konsequenzen erkannt und gezogen und dann auch ein Kapitel zugeschlagen. Mhm. Bin dann nicht sofort ins Unternehmertum und ins Gründertum gestartet, bin in einer Fernsehproduktion gelandet, habe aber schnell gemerkt, dass das eigentlich gar nicht das ist, was ich wollte, und habe dann meine erste Firma gegründet. Das war damals die Aspire Event Management. Mhm. Und habe hier in Dachau regional Firmen-Events, private Party-Events und auch unter anderem, das wird vielleicht dem einen oder anderen noch ein Begriff sein, den Dachauer Stadtstrand damals ins Leben gerufen. Das war eine Beach-Event-Location hier mitten in der Stadt.
Das hast du auch nochmal gemacht, ne? Mit der Beach-Location dann an der Ruderregatta, oder?
Ja, wir hatten der Stadtstrand wurde zum Glück sehr gut angenommen. Du musst dir vorstellen, man hat eine Idee, man sammelt auch Sponsorengelder ein, nimmt aber erstmal all sein Kapital in die Hand als Gründer und steckt sie in die eigene Idee und die eigene Vision. Hatten dann am 100 Tage Stadtstrand ausgerufen, hatten nach Tag 50 oder 60, irgendwas um den Dreh, hatten wir Break-Even. Also das heißt, wären in Jahr 1 trotz der Erstinvestition profitabel gewesen. Und dann wurde aber gegen das Konzept von einigen Nachbarn beim Amtsgericht München geklagt. Also gar nicht mal gegen uns direkt, sondern gegen die Genehmigung der Stadt Dachau. Ja, mir wurde zugetragen, dass das auch noch andere Gründe hatte zwischen der klagenden Partei und der Stadt. Aber das müssen wir nicht weiter vertiefen. Das heißt, Stadtstrand konnte nicht fortgeführt werden.
Also habt ihr vorzeitig geschlossen?
Wir durften die Saison beenden. Es gab ja auch Konzerte, Public Viewing, aber wir mussten dann mit reduziertem Betrieb weitermachen. Und es war aber dann zu dem Zeitpunkt klar, dass es leider keine Zukunft für den Stadtstrand in Dachau gab. Und dann hatte ich aber parallel dazu auch schon meinen Blick etwas
als Stratege hattest du schon was Neues im Auge.
Stadt München geworfen, wusste, dass die Stadt München und das Sportamt ein etwas anderes Nutzungskonzept für die Olympia-Ruderregatta gesucht hatte. Die hatten auch eine Ausschreibung damals ausgerufen und hatte parallel zum Stadtstrand mich dort auch schon mit einem Partner beworben. Und wir haben eigentlich entgegen unserer Erwartungen haben wir tatsächlich den Zuschlag bekommen, dort dann das Munich Beach Resort zu gründen. Also wenn man so will, Dachauer Stadtstrand mal 10 bis 15 von der Flächengröße, vom Angebot mit Beachvolleyballfeldern. Also da haben wir uns eigentlich als Gründer dann wirklich gegen Projektentwicklungsteams und Büros durchgesetzt, die dort bis hin zum Kongresshotel gab es halt wirklich wildeste Ideen, was dort stattfinden soll. Mhm. Es war sehr schade, dass es in Dachau nicht weiterging, aber zum Glück hatte ich mich dann da auch schon etwas breiter aufgestellt und wir durften dann im Folgejahr das Munich Beach Resort eröffnen. Mhm. Wieder alles Geld nehmen, in das nächstgrößere Projekt stecken.
Genau, von vorne anfangen. Ja, genau. Aber zumindest mit der Erfahrung in der Tasche, wie so ein Beach funktioniert, mit Versorgung, mit Getränken und Essen und Ähnlichem.
Das war eine steile Lernkurve. Okay. Ich hatte vorher auch noch nie Gastronomie oder Event-Erfahrung betrieben. Also habe wirklich meine ersten Gehversuche waren dann meine eigenen Konzepte und meine eigenen Ideen. Es lief zum Glück mehr gut als schlecht, sonst hätten wir es nicht weitermachen können. Aber klar, natürlich machst du Fehler. Die Kunst ist, glaube ich, generell beim Gründen, Fehler schnell zu erkennen und anzupassen und es zu versuchen, beim nächsten Mal dann besser zu machen. Beim Munich Beach Resort wurden wir dann im Jahr 1 auch wirklich quasi überrannt. Mhm. Also binnen kürzester Zeit hatten wir dort Eventbuchungen von Audi, BMW, Siemens, Allianz, also wirklich großen Münchner Firmen. Und wussten allerdings, dass das Areal auch ohne unser Konzept ja sehr gut besucht ist an schönen Tagen. Also dass da wirklich an einem sonnigen Wochenende fünfstellige Besucherzahlen auf der Fläche waren. Ja, und alles in Summe war ein spannender Ritt im ersten Jahr. Es hieß auch dann direkt Team vergrößern. Wir hatten in der Spitze hatten wir knapp ein 50-köpfiges Team, das uns unterstützt hat. Es war ein sehr wildes erstes Jahr.
Wie war das dann so von einem Gründer und einem, ich sag jetzt mal, relativ kleinen Projekt, obwohl das sicherlich in Dachau auch schon gar nicht so klein war, und dann plötzlich 50 Mitarbeiter zu haben?
Auch das hat wahnsinnige Herausforderungen gehabt. Also da ich aus dem Teamsport kam, war ich es ja gewöhnt, immer in Teams auch zu denken und zu arbeiten. Das hatte Vor- und Nachteile. Also ich war, glaube ich, ein sehr kollegialer und nachsichtiger Chef, was aber nicht in jeder Situation immer die beste Wahl und das beste Mittel war. Also ich hatte auch Situationen, da wurde dann quasi mein Teamplay und mein Teamgedanke und vielleicht nicht diese harte Hand auch mal ausgenutzt. Und auch das sind Learnings, die du hast, wenn du zum allerersten Mal ein Team aufbaust.
Du bist dann ja in diesem Eventbereich auch ein bisschen geblieben, oder? Ich habe in deiner Vita gelesen, Uniplan war dann eine weitere Station. Die haben auch Eventmanagement, Veranstaltungsdienste gemacht, oder?
Ja, das war dann der Schritt aus der Selbstständigkeit, aus dem damaligen Gründer- und Unternehmertum wieder in die Festanstellung, hatte folgenden Grund. Unser Konzept für das Munich Beach Resort sah vor, dort eine Indoor-Beach-Event-Location beziehungsweise eine Ganzjahres-Location zu errichten. Genauso auch, wir hatten ein Rendering mit einer großen Eventhalle, Indoor-Beachfelder, Outdoor-Beachfelder, Dachterrasse. Dieses Konzept hatte damals gewonnen. Wir durften auch zu Beginn die Outdoor-Anlage errichten. Es war natürlich ein weiter Weg bis zur Halle. Und ich habe aber im Team damals festgestellt, dass doch da so viele Stakeholder und so viele Interessenseigner mitsprechen. Damals war es die Stadt München, es war die Gemeinde Oberschleißheim, es war der Freistaat Bayern, weil es Olympiagelände war, also wirklich ganz viele unterschiedliche Richtungen.
Und vor allen Dingen öffentliche Hand, öffentliche, ne? Das genau. Ist auch nochmal eine Herausforderung.
Mir ist dann relativ schnell klar geworden, dass es mit großer Wahrscheinlichkeit dort keine große Eventhalle geben wird. Leider ist sie bis heute nicht entstanden. Also ich hatte dann für mich wiederum die Entscheidung getroffen, ich wollte dort eine Beach-Event-Location ganzjährig errichten, Münchens größte Beach-Halle. Als das dann nicht möglich war, habe ich eben dort eigentlich meine Vision auch verloren, wenn man so will. Also wir haben das Beach-Resort 2 Jahre lang betrieben. Im 3. Jahr hatte ich dann meine Anteile verkauft. Und das war dann auch der Weg zurück in die Festanstellung. Gleiche Branche, Uniplan, große Messe- und Event-Live-Agentur. Habe da in München angefangen als Head of Sales Bayern und bin dann nach einem Jahr zum Head of Sales Deutschland und nach 1,5 Jahren dann zum Head of Sales EMEA befördert worden. Da konnte ich dann die Erfahrungen, die ich als Gründer im Eventbereich gesammelt habe, natürlich direkt mit einbringen.
Mhm. Und dann bist du noch weitergegangen, ne? Brand and Emotions war dann eine Station auch.
Die Idee war ja nicht, dass ich, wenn man irgendwo anfängt, möchte man sich entwickeln. Ich hatte bei Uniplan in München begonnen, damals Familie auch schon gegründet gehabt. Nina, meine Frau und ich, wir haben 3 Kinder zusammen. Also war eigentlich so diese Kleinkindzeit, auch Stadtstrand war schon Kleinkindzeit. Das heißt, parallel zu den Gründungen gab es natürlich daheim meine kleine Familie, die gewachsen ist. Und bei Uniplan bin ich dann als Head of Sales EMEA relativ schnell sehr viel geflogen. Mhm. Dann im 2. und 3. Jahr hatte ich 120, 130 Flüge pro Jahr. Headquarter war in Köln und dann musste ich von dort aus mal nach Dubai, mal nach Madrid, was halt sehr schwer mit der Familie zu vereinen war. Mhm. Bin ich zu Brands and Emotions, eine Marken- und Strategieberatung in München. Und eigentlich wäre mein Weg dort wahrscheinlich erstmal weitergegangen. Aber wie der Zufall so will, wie es halt manchmal so spielt, hat mich ein ehemaliger Teamkollege damals angesprochen, ob ich mit ihm nicht neu gründen möchte. Mhm. Also Markus Schaak. Den Markus hatte ich beim ASV damals gespielt. Markus war und ist Investmentbanker, hat auf Privatbankseite gearbeitet, Family Offices für große Fondsgesellschaften, also ist so ein Profi in Sachen Investmentbanking und hatte damals die Idee, einen eigenen Fonds aufzulegen. Und ja, hatte mich gefragt, ob ich mich um das Thema Marketingvertrieb des Fonds kümmern möchte. Und dann ist die Creating Alpha Capital entstanden. Mhm. Dann musste ich eigentlich früher, als mir wahrscheinlich lieb war, Brands and Emotions verlassen. Habe aber heute auch noch mit den Geschäftsführern Kontakt. Aber wie es halt manchmal so spielt, die Chance wollte ich mir dann nicht entgehen lassen.
Und da bist du ein bisschen in das Immobilieninvestments und Photovoltaik vor allen Dingen irgendwie in Kontakt gekommen, ne? Das war so der Gedanke.
Ja, heute mache ich ja Photovoltaik und das war eigentlich ein Zufallsprodukt. Wir haben einen Aktienfonds damals aufgelegt, haben 10 Millionen Euro eingesammelt. Also das war quasi Seed Investment, Family and Friends und privates Netzwerk. Wahnsinnig viel Geld, keine Frage, aber in der Finanzbranche sind 10 Millionen Euro in einem Fondsprodukt sehr wenig. Mhm. Und das hat damals nicht ausgereicht, um unsere Familien, um unsere Rechnungen zu zahlen, um uns zu ernähren. Und dann hatten Markus und ich besprochen, dass ich mir innerhalb der Firma ein eigenes Thema suche. Markus hat mich unterstützt mit seinem Netzwerk und dann habe ich zum Glück, muss ich heute sagen, damals auf das Thema Photovoltaik und Solar gesetzt. Weil ich an die Technologie glaube, weil ich etwas gesucht hatte, was in meinen Augen Zukunft hat, was einen Mehrwert stiftet, was nachhaltig ist. Das war eben das Thema PV und habe mich aus der Creating Alpha damals zu einem Berater und Vermittler von Photovoltaik-Investments entwickelt. Habe dann begonnen, für Entwickler, die keinen eigenen Vertrieb haben, deren Anlagen zu vertreiben. Das sind jetzt nicht Privatanlagen, wie wir sie auf dem Einfamilienhaus kennen, sondern große Dachanlagen oder eben Solarparks. Da hat mir dann eben auch das Netzwerk von Markus geholfen und so habe ich dann den ersten Kundenstamm gewinnen können. Daraus ist dann die SolarGround heute die logische Konsequenz geworden, dass ich nicht nur Anlagen vermittle und vertreibe von fremden Entwicklern, das mache ich immer noch, also da habe ich langjährige Partner gewinnen können, aber aus dem Thema ist dann auch eine eigene Entwicklungsgesellschaft entstanden, mit der wir heute große gewerbliche Dachflächen und Solarparks auch eigens entwickeln.
Wie hilft dir da dein Background aus dem Eventmanagement-Marketing für dieses Thema? Das war ja dann ein ganz schöner Schritt in eine ganz andere Richtung plötzlich.
Ja, einerseits hilft das oder hilft die Erfahrung damals. Du musst als Gründer immer ganz viele Themen zu Beginn jonglieren, viele Bälle gleichzeitig in der Luft halten. Ich glaube, das kennt jeder, der schon mal gegründet hat, dass du ja nicht beginnst und sofort für jedes Thema wen hast, sondern du startest alleine mit einer Idee. Also insofern hat mir das definitiv geholfen, also auch mich wieder in einem neuen Umfeld zurechtzufinden. Ich habe dann auch einen Mentor gehabt, der mich da an die Sache herangeführt hat. Und diese, ich sage mal, auch Stressresistenz aus der Eventbranche hilft definitiv, weil
oh, gut.
Ich glaube, jeder, der Erfahrung mit Gastronomie und Event hat sammeln dürfen, weiß, wovon ich rede. Was es bedeutet, wenn man ein Event veranstaltet und 2000 Menschen auf der Fläche hat und ganz viele Dinge parallel passieren. Also da habe ich mir mit Sicherheit eine gewisse Stressresistenz angeeignet. Und das Thema, wieder etwas Neues zu entwickeln, das hat mich ja schon öfter begleitet in meinem Leben. Also ich glaube, dass ich relativ schnell erkenne in neuen Themen, worauf kommt es an? Was sind die relevanten Kriterien für Erfolg und Misserfolg und was muss ich tun, um in den wichtigen Themen dann auch wirklich sattelfest zu sein?
Was war denn ganz einfach bei den Gründungen? Also was hast du vielleicht schwerer erwartet und was lief eigentlich einfach?
Andere Menschen von meiner Idee überzeugen und auch meine Idee oder mein Produkt zu verkaufen. Wir hatten die Tage hier oben in der Küche, dich mit anderen Gründwerkmitgliedern mal das Gespräch zum Thema Sales und Vertrieb. Und im Grunde, was jeder Gründer ja ganz automatisch macht oder was wir auch in unserem Privatleben immer machen, eigentlich kommt man ganz oft in die Situation, dass man etwas verkaufen muss. Sei es den Kindern zu verkaufen, dass sie jetzt ihr Zimmer aufräumen, in Anführungszeichen eine Idee zu präsentieren oder aber de facto dann wirklich eine Dienstleistung oder ein Produkt zu vertreiben. Und ja, das hat mir schon immer Spaß gemacht. Also ich habe schon immer gerne präsentiert und immer gern verkauft. Und insofern war ich dann, ja, ich will nicht sagen überrascht, aber das hat sich dann zum Glück in den jeweiligen Projekten nie als Nadelöhr herausgestellt.
Jetzt muss ich die Gegenfrage stellen, was war richtig schwer, was du einfacher erwartet hattest?
Die richtigen Leute für die richtigen Aufgaben zu finden und auch zu delegieren. Komme ich aus dem Volleyball, wenn wir jetzt wieder ganz zurückspulen, ich komme aus einem Bereich, wo Aufgaben und Rollen klar verteilt sind. Es gibt die Annahmespieler, es gibt den Zuspieler, die Mittelblocker. Also das heißt, du hast eigentlich ganz klare Zuordnungen, wer was macht. Du hast einen Coach auf der Bank. Und eigentlich hatte ich gedacht, dass es mir leichter fällt, dann auch innerhalb meiner Firmen dort diese Rollen zu besetzen und auch mit Leben zu füllen und zu delegieren. Und teilweise war es dann gar nicht so leicht, die richtigen Leute zu finden. Also bis hin zu, dass man mal wen einstellt, der einen dann hintergeht. Also auch wirklich Extremsituationen. Oder aber auch, dass man dann frühzeitig wirklich die Aufgaben abgibt und nicht zu viel bei sich anhäuft.
Wie bist du eigentlich aufs Grundwerk aufmerksam geworden? Du warst mal bei einer Veranstaltung, glaube ich, als Gast dabei.
Genau, ich wurde mal eingeladen. Ich kenne den Maxi, ich kenne die Sabrina, also einige aktiv involvierte Personen hier im Gründwerk. Ich trainiere hier gegenüber im Anima, ich mache nach wie vor viel Sport. Und das Thema Gründen finde ich nach wie vor sehr spannend. Meine Frau hat zwar ab und zu Angst, wenn ich irgendwo um die Ecke komme mit einer neuen Idee. Sie weiß mittlerweile, dass ich, dass die PV-Thematik und meine PV-Firmen zum Glück so erfolgreich geworden sind und mir so viel Spaß macht, dass ich jetzt nicht sofort wieder Branche wechsle. Aber irgendwie das neue Ideen entwickeln und gründen macht mir einfach Spaß. Und darum hatte ich dann, als ich davon gelesen hatte, was hier entsteht, ganz automatisch war ich neugierig, wer ihr so seid, was ihr macht. Und dann war es auch nur eine logische Konsequenz, dass ich hier ein Büro miete und dann eben Teil des Gründwerks werde.
Ja, ich weiß, ganz am Anfang hast du noch gesagt, ah nee, Büro brauche ich jetzt gerade nicht. Und dann irgendwie ein paar Monate später sagst du, ah, wäre doch eigentlich ganz cool bei euch.
Ja, definitiv. Die Community, also und vor allem auch der Austausch mit Gleichgesinnten. Auch das habe ich festgestellt. Man muss eine gute Idee auch den richtigen Leuten präsentieren. Ich denke, das wird auch jeder Gründer kennen. Und du kannst auch nicht in jedem Umfeld über alle Themen sprechen. Jeder hat ja unterschiedliche Freundeskreise. Es gibt Freundeskreise, wenn ich da erzähle, was ich mache oder welche Ideen ich habe oder welche Visionen, dann machen die große Augen oder keine Ahnung, ein verständnisloses Gesicht. Und auf der anderen Seite, wenn du unter Unternehmern bist oder Gründern, dann kann die Idee und Vision gar nicht groß genug sein.
Ja, manchmal fragt meine 86-jährige Mutter auch, was machst du eigentlich? Und dann muss ich auch immer groß ausholen und das dann erklären, was ich eigentlich mache. Aber es ist manchmal wirklich schwer. Es gibt ganz unterschiedliche Bereiche, kenne ich auch sehr gut. Ja. Was hast du denn für Tipps noch für Gründer, wenn sie eine Idee haben und wollen damit jetzt loslegen? Haben vielleicht noch nicht gegründet oder sind gerade dabei? Was sind so die ersten Schritte, die sie auf jeden Fall machen sollten?
Zuallererst mal an die eigene Idee glauben. Also ohne jetzt hier nur Phrasenschwein-Antworten zu geben. Aber das ist der Nukleus. Daraus entspringt alles. Wenn eine Idee haben und wirklich an diese Idee glauben und sich nicht entmutigen lassen, es wird nicht jeder diese Idee gut finden. Wie ich vorhin sagte, du musst wissen, wo platzierst du sie und in welchem Kontext, in welchem Rahmen. Und eine Idee gerne groß denken. In anderen Nationen können Ideen und Visionen gar nicht groß genug sein. Hier bei uns zu Hause in Deutschland, wir neigen ja gerne dazu, erstmal auch das wieder zu beleuchten und erstmal Vorbehalte zu äußern oder auch Gründe, wieso eine Idee nicht fliegen kann und nicht skalieren kann. Und in anderen Ländern, ich durfte zum Glück viel reisen, und damals mit dem Sport und dann eben auch in Uniplanzeiten oder privat reisen wir auch sehr gerne. Du merkst, dass einfach da eine andere Mentalität in anderen Ländern herrscht. Also insofern zweiter Tipp, gerne groß denken, weil große Ideen ja dann, ich sag mal, durch externe Faktoren von ganz allein auch mal kleiner werden. Und sich wirklich und sich trauen, einfach den Mut haben. Ich habe mit so vielen Leuten auch gesprochen, die tolle Ideen haben, tolle Visionen und mir dann aber immer wieder sagen, ja, sie haben es sich nicht getraut oder trauen es sich nicht aus der Festanstellung raus. Und es wird ja auch nicht leichter. Ich glaube, je älter wir werden, desto weniger flexibel, desto weniger agil. Der Mut lässt nach und der Kopf schaltet sich mehr und mehr ein. Ich denke, wenn man aber trotzdem diese Hürde nimmt und sich dann mit einem Thema beschäftigt, und das ist jetzt vielleicht der vierte und letzte Tipp, dranbleiben. Also Misserfolge kommen, sind ganz normal. Man sagt ja auch immer so schön, man muss immer einmal mehr aufstehen, als man umgehauen wird. Das hat definitiv was Wahres. All meine Themen, in allen Ideen, allen Gründungen, die ich an den Start gebracht habe, war die Lernkurve oftmals sehr steil, aber einfach mit der Zeit und mit der Energie, die ich in das Thema investiert hatte.
Jetzt muss ich nochmal einmal zurückkommen zu den Photovoltaik-Themen. Was ist denn da eigentlich die größte Herausforderung jetzt bei erneuerbaren Energien für die Zukunft? Was glaubst du?
Das ist einerseits ein sehr politisch getriebenes Thema bei uns. Also allein, wer den Wahlkampf verfolgt hat, das Thema erneuerbare Energien polarisiert ja. Es gibt auch ganz viel Desinformation, was erneuerbare Energien alles Schlechtes bewirken könnten. Wie alles im Leben gibt es positive und negative Aspekte. Und die Politik hat natürlich durch gewisse Mechanismen, Gesetzesgebung, Fördermaßnahmen die Möglichkeit, die Branche zu unterstützen und zu befeuern oder eben auch nicht. Der politische Wille ist das eine. Der war in den letzten Jahren, was die Photovoltaik angeht, waren die Rahmenbedingungen relativ gut, hat natürlich auch Höhen und Tiefen gehabt. Aber ich erkenne, dass politische Vorgaben oftmals dann in den Gemeinden und Kommunen entweder nicht umgesetzt werden können, weil sie manchmal gar nicht wissen, was zu tun ist, oder aber auch nicht umgesetzt werden wollen. Kommen auch so nette Aussagen wie, es ist mir doch egal, was da in Berlin entschieden wird, wir machen das bei uns anders. Wir haben bundesweit Projekte, die wir entwickeln, also bis in den hohen Norden. Ich will jetzt auch natürlich gar keine Namen von Gemeinden nennen, aber das ist schon sehr unterschiedlich, was die da entgegenschlägt. Und ja, gepaart eigentlich mit der Thematik, dass wir ganz viele bürokratische Herausforderungen haben. Ich kenne wahrscheinlich keinen Unternehmer und Gründer, der sagt, die Bürokratie wäre für ihn kein Problem und würde ihn an der einen oder anderen Stelle nicht ausbremsen.
Vielen Dank, Patrick. Das war super spannend, ein bisschen mehr von dir zu hören, unserem neuen Mieter im Gründwerk. Schön, dass du da bist.
Ja, und danke, dass ich da sein durfte.
Und vielen, vielen Dank für deine Tipps. Und ich bin sehr gespannt auf weitere Gespräche auf der Dachterrasse oder am Küchentresen. Danke dir.
Danke, ich freue mich.
Das war Startup Kompass, der Podcast aus dem Gründwerk. Wenn euch das gefallen hat, empfehlt uns weiter und lasst gerne eine Bewertung da. Wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Bis bald.